Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Die deutschen Banken und Sparkassen, denen ist vor 10 Jahren aufgefallen, dass sie daran, dass Menschen online kaufen und bezahlen, nur sehr wenig mitverdienen, weil das viele über PayPal abwickeln. Das wollten sie jetzt ändern und ein paar Jahre später scheinen sie jetzt diese Ambition endgültig zu begraben. Der Osten als AfD-Hochburg. Schwächt die starke AfD die Wirtschaft in den ostdeutschen Bundesländern? Ein Gespräch gleich mit einem Wirtschaftsforscher aus Halle. Und wir beginnen mit etwas, was viele von uns ständig in der Hand halten, dem Handy. Da soll jetzt künstliche Intelligenz rein, zumindest bei Apple. Viele Technologiefirmen können ja gar nicht oft genug erwähnen, dass sie überall künstliche Intelligenz, also KI, eingebaut haben. Apple ist da anders oder man könnte auch sagen langsamer. Apple hinkt bei der KI hinterher. Jetzt aber, das haben sie heute Abend oder heute Nacht gesagt, will Apple endlich KI in seine Geräte einbauen. Ist das jetzt the next big thing, wie es bei Apple bei diesen Entwicklerkonferenzen ja immer so schön heißt? Nils Dams war dabei.
Die große Eröffnungspräsentation dauert 67 Minuten, bis Apple-Chef Tim Cook zum ersten Mal künstliche Intelligenz sagt. Apple spricht bei seinen eigenen KI-Systemen von Apple Intelligence.
The new personal intelligence system that
die soll die Geräte noch persönlicher machen.
Even more useful and delightful.
Eine der wichtigsten Änderungen, Apple will den Sprachassistent Siri überarbeiten. Den gibt es schon seit 13 Jahren, das Problem bisher. So richtig hat Siri nicht immer verstanden, was wir eigentlich wollen.
Hey Siri, kannst du mal meine Mutter anrufen?
Verstehe ich richtig? Du möchtest Frau Zengel anrufen?
Nein, meine
Mutter. Okay, ich tue es nicht.
Neue KI-Systeme können mittlerweile wesentlich besser mit Sprache umgehen, den Kontext erkennen und oft auch sinnvolle Antworten geben. Die größere Idee dahinter, wir Nutzer sollen uns nicht mehr so mit einzelnen Apps beschäftigen. Wir sagen der KI, was wir möchten, die soll das dann regeln. Damit es auch gut funktioniert, arbeitet Apple mit OpenAI zusammen. Apple-Manager Craig Federici. Wir starten mit der besten KI, ChatGPT von OpenAI.
Powered by GPT-4o.
Mit anderen Worten, Apples eigene KIs werden auch in die iPhones eingebaut, sind aber qualitativ noch nicht so weit. Deshalb wird ChatGPT zusätzlich ins Apple-Smartphone integriert. User können mit ihren Apple-Geräten künftig mit KI auch Bilder oder persönliche Emojis erstellen. Auch Abschriften von Telefonaten oder E-Mail-Zusammenfassungen sollen möglich sein. Was die Funktionen angeht, schließt Apple hier eine Lücke zur Konkurrenz. Google, Meta oder auch OpenAI bzw. ChatGPT selbst bieten Ähnliches. Unterscheiden will sich Apple beim Thema Datenschutz. Die KIs sollen größtenteils direkt auf den Geräten laufen. Bei einer Anfrage wird analysiert, ob sie direkt auf dem Gerät verarbeitet werden kann. Wenn sie komplexer ist, werden die dafür nötigen Daten an Apple-Server geschickt. Auf die Apple keinen Zugriff habe, verspricht Federici und dass das unabhängige Fachleute überprüfen können.
Independent experts can inspect the code that runs on these servers to verify this privacy promise.
Was die Datensicherheit angeht, ist Nilay Patel skeptisch.
I am very skeptical.
Er ist der Chefredakteur des Tech-Magazins The Verge.
In particular when you move data off a device.
Besonders wenn persönliche Daten von einem Gerät ins Netz geschickt werden, sind Datenschutzbehörden auf der ganzen Welt misstrauisch, wie privat die Daten wirklich bleiben. Deshalb muss Apple da sehr transparent sein, wie das genau funktionieren soll. Allerdings kommen Apples neue KI-Feature erst im Herbst und erstmal nur auf Englisch raus. Wer sie nutzen will, braucht dann mindestens ein iPhone 15 Pro oder neuer. Damit will Apple offenbar einen Anreiz schaffen, die neuen und teuren Top-Geräte zu kaufen.
Also jetzt noch nicht, aber bald kann man auf dem iPhone KI nutzen, wenn man ein neues Handy hat. Denn dieser Schritt von Apple, der setzt auf jeden Fall einen Anreiz, eines der neuesten Modelle zu kaufen. Aber ist das ansonsten der große Wurf? Das wollen wir wissen von Sebastian Schreiber. Herr Schreiber, Sie sind für uns heute in Frankfurt an der Börse. Nehmen wir das mit Ihrer Hilfe mal auseinander.
Ja, das ist ja durchaus bemerkenswert, dass sich hier zwei absolute Konkurrenten mit ein und demselben Partner einlassen. Microsoft ist ja schon länger an OpenAI beteiligt. Apple also hat diese Partnerschaft, wir haben es gehört, gerade bekannt gegeben. Was heißt das jetzt für diese Tech-Giganten? Das habe ich vor der Sendung besprochen mit Stefan Risse. Er ist Aktienmarktstratege beim Vermögensverwalter Arcatis. Ich wollte wissen, wie kommt es jetzt zu diesem Schritt? Hatte Apple im Bereich der künstlichen Intelligenz schlicht und einfach Nachholbedarf?
Ganz sicher haben sie Nachholbedarf gehabt. Also OpenAI und Microsoft waren natürlich mit ChatGPT, die ganz weit nach vorne gestürmt sind. Jetzt kam Alphabet hinterher, ebenfalls mit KI. Wir kennen das ganze Thema schon so ein bisschen von Alexa, Amazon. Gut, das ist auch noch nicht so doll gewesen, aber Apple hat da nichts zu bieten gehabt und ganz offenkundig haben sich entschieden, dann lieber ein System zu nutzen, das schon existiert und funktioniert, als ein eigenes zu entwickeln. Das hätte womöglich jetzt zu lange gedauert.
Ist das auch ein Eingeständnis ein Stück weit von Apple, dass man da zu spät dran gewesen ist?
Ich würde das so interpretieren, denn Apple ist ja eigentlich ein Unternehmen, das wahnsinnig innovativ ist, das auf eigenes Betriebssystem setzt, auf eigene Standards setzt. Wenn man jetzt hier tatsächlich den Standard nimmt, den Microsoft quasi ja schon okkupiert hat mit der Beteiligung an OpenAI, dann sagt das sehr, sehr viel aus darüber, dass Apple hier ins Hintertreffen geraten ist.
Jetzt schauen wir uns das mal näher an. Das ist ja schon eine erstaunliche Entwicklung, dass die zwei allergrößten Konkurrenten, wenn es um Betriebssysteme zum Beispiel geht, Apple und Microsoft, jetzt auf die gleiche Technologie setzen. Ist OpenAI in diesem Spiel am Ende der ganz große Gewinner?
Der ist auf jeden Fall der ganz große Gewinner. Das, was die da erfunden haben, hat die ganze Welt ja bewegt seit rund anderthalb Jahren, seitdem wir das alle nutzen können. Und wie wir sehen, sind die großen Tech-Giganten nicht in der Lage, mal eben etwas zu entwickeln, was noch besser ist. Auch wenn Google das momentan behauptet von seinem neuen KI-Assistenten.
Schauen wir noch mal näher auf den großen Markt dieser Tech-Giganten, Microsoft, Apple im Fokus. Was bedeutet das auch für das Wachstumspotenzial dieser Unternehmen? Die wollen ja immer weiter wachsen. Das ist auch die Erwartung der Anleger an der Börse, dass diese Unternehmen wachsen. Wenn Sie sich Apple da mal näher anschauen, ab Herbst soll diese Kooperation dann ja wirklich auch nutzbar sein. Wie sind da die Aussichten aus Ihrer Sicht?
Das wird so viel nicht verändern. Das wird integriert werden, wahrscheinlich auch schon in bestehende Handys mit entsprechenden Software-Updates. Und möglicherweise wird es neue Modelle geben, wo dann da noch andere Dinge möglich sind, weil mehr Geschwindigkeit gebraucht wird. Denn man will das ja so machen, dass es auf dem Gerät stattfindet und ich nicht eben meine Daten eingebe ins Internet und das dann überall sichtbar wird, sondern der KI-Assistent soll auf dem Gerät laufen. Da brauche ich natürlich entsprechende Arbeitsleistung. Das mag schon sein. Das mag auch eine nächste iPhone-Generation oder die nächsten zwei wieder ankurbeln. Aber das wird nicht so ein Wachstum bringen wie die Einführung des iPhones oder des iPads oder der iWatch.
Wagen wir zum Schluss noch mal einen kurzen Seitenblick auf Tech-Milliardär Elon Musk. Der hat auf diese Partnerschaft zwischen Apple und OpenAI schon reagiert und droht damit, Mitarbeitenden zu verbieten, Apple-Geräte zu verwenden, wenn OpenAI tatsächlich auf Ebene des Betriebssystems integriert werden sollte. Und er begründet das mit Datenschutzbedenken. Wie kommt es zu so einer Reaktion von Elon Musk? Hat er möglicherweise Angst, selbst den Anschluss im Bereich der KI zu verlieren?
Also so einer Reaktion kommt es, glaube ich, vor allem wahrscheinlich, weil es Elon Musk ist. Musk ist eine schillernde Persönlichkeit, zeigt vielleicht wirklich nochmal, dass da ein Standard gesetzt wird, wo er auch das Gefühl hat, ich werde möglicherweise abgehängt und die Milliarden, die ich da jetzt investiert habe im KI-Bereich, die sind dann vielleicht auch verloren.
Sagt Stefan Risse vom Vermögensverwalter Akatis und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.
Also an Elon Musk lag es vielleicht nicht unbedingt, dass die Apple-Aktie gestern direkt nach der Vorstellung dieser neuen Features erstmal an Wert verloren hat. Hat sie sich wieder gefangen?
Ja, also das muss man mal abwarten, bevor die Börsen in den USA dann tatsächlich am Nachmittag deutscher Zeit öffnen. Aber in der Tat, gestern gab es da erstmal ein Minus von knapp 2% an der Wall Street. Zeigt ja schon, allzu gut ist das nicht direkt angekommen. Die Reaktionen unter den Analysten sind auch heute gemischt. Vereinzelt haben Banken da das Kursziel für die Apple-Aktie angehoben. Andere haben ihre Erwartungen da erstmal nicht verändert. Da hat sich an den Einschätzungen trotz dieser Ankündigung erstmal nichts getan.
Beim DAX gibt es eine Parallele, da waren die Anleger gestern auch eher zaghaft unterwegs, heute tendenziell auch, oder?
Ja, das stimmt. Gestern standen am Parkett ja vor allem die Ergebnisse der Europawahl im Fokus. Der DAX hatte da zeitweise doch deutlich nachgegeben. Da ist unter den Investoren die Verunsicherung doch größer geworden, vor allem beim Blick nach Frankreich, wo Neuwahlen anstehen und es nicht so ganz klar ist, wie stark die eurokritischen Kräfte bei der Parlamentswahl am Ende abschneiden. Und auch heute verliert der DAX weiter an Boden. Der deutsche Leitindex aktuell bei 18.000
329 Punkten, doch ein deutliches Minus von 0,9% und das niedrigste Niveau seit etwa 5 Wochen. Und die Blicke richten sich mehr und mehr in die USA, wo morgen die US-Notenbank FED zusammenkommt zum Zinsentscheid. Da gilt als sicher, dass der Zins erstmal stabil bleibt, aber morgen kommen auch die Karten auf den Tisch, wenn es um aktuelle Inflationsdaten aus den USA geht. Die Daten aus dem Mai werden da erwartet und die könnten ein Gradmesser dafür sein, ob es im Herbst dann möglicherweise doch eine erste Zinssenkung in den USA geben kann oder ob die FED damit doch noch länger wartet.
Dann gehen wir wieder zurück nach Deutschland. Die Aktie von Covestro, also des Kunststoffherstellers Covestro, die steigt. Warum?
Ja, da geht es um Übernahmefantasien. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, Covestro sei kurz davor, dem Ölkonzern Abu Dhabi National Oil Company Zugang zu internen Unternehmensdaten zu gewähren. Das ist üblich vor einer möglichen Übernahme. Mancher spekuliert da jetzt auf ein verbessertes Übernahmeangebot. Der Ölkonzern hat schon seit längerer Zeit Interesse bekundet. Die Covestro-Aktie heute 7% stärker.
Siemens Energy ist noch interessant. Die bauen eine neue Turbine, haben sie heute gesagt. Ist da die Resonanz gut?
Ja, die ist durchwachsen. Heute Morgen konnte Siemens Energy da doch ordentlich zulegen. Aber jetzt am Mittag hat der Konzern die Gewinne abgegeben. Die Aktie notiert etwas schwächer. Da zeigt sich, es ist eben noch ein gutes Stück hin. Bloomberg hat da ebenfalls berichtet, dass es bis Ende des Jahrzehnts eine neue, viel bessere, effektivere Turbine geben könnte. Aber bis dahin ist eben doch noch ein bisschen Zeit.
Dann schauen wir abschließend nochmal auf den Euro.
Der Euro bleibt nach der Europawahl und der Zinssenkung der EZB unter Druck, aktuell schwächer bei 1,0740 $. Die Umlaufrendite kaum verändert, heute bei 2,71% und die Feinunze Gold in Dollar auch etwas schwächer, aktuell bei 2.307 $.
Danke nach Frankfurt, danke an Sebastian Schreiber. Die Rechtspopulisten der AfD haben in Ostdeutschland vorgestern sowohl die Europawahl als auch die Kommunalwahlen in Brandenburg und Sachsen gewonnen. Wir hören es ja aller Orten. Was bedeutet das eigentlich für den Wirtschaftsstandort Ostdeutschland? Darüber konnte ich vor der Sendung reden mit Reint Grob, dem Präsidenten des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung, des einzigen der großen Wirtschaftsforschungsinstitute, das seinen Hauptsitz in Ostdeutschland hat. Ich habe ihn gefragt, ob die Unternehmerinnen und Unternehmer Anlass haben, sich Sorgen zu machen.
Ja, ich denke schon. Sie haben Anlass, sich Sorgen zu machen. Jetzt muss man sagen, bis jetzt es ist nur die Europawahl und Kommunalwahlen, aber die Zeichen für die anstehenden Landtagswahlen sind schon sehr schlecht im Sinne von, dass es eben sehr wahrscheinlich ist, dass eine Regierungsbildung ohne die AfD nicht möglich ist in den ostdeutschen Bundesländern und damit eben wir in verschiedenerlei Dimensionen eben gar keine vernünftige Politik aus Wirtschaftssicht haben werden. Stichwort Einwanderung, Arbeitskräftemangel, aber auch grüne Transformation, da hat die AfD überhaupt keine Antworten. Und insofern denke ich schon, dass wenn die Landtagswahlen so ausgehen wie jetzt die Europawahl, dass sich viele Unternehmen da sehr gründlich überlegen werden, ob sie noch weiterhin in Ostdeutschland investieren wollen.
Also Sie insinuieren das schon, dass Ostdeutschland für Investoren und Ansiedlungen weniger attraktiv wird, wenn die AfD so stark ist.
Ganz sicher so, ja. Insbesondere daher, weil eben ja Westdeutschland im europäischen Vergleich interessant ist, weil es eben dort so ist, dass die AfD, also die Rechtspopulisten, weniger Stimmenanteile haben als fast sonst überall in Europa. Das heißt sozusagen relativ gesprochen, wird Westdeutschland dadurch deutlich attraktiver.
Nun haben Sie ja in den vergangenen Jahren und Monaten einige sehr attraktive Ansiedlungen schon bekommen. Also nicht umsonst ist die Rede vom Silicon Saxony. Das heißt, da ist eigentlich ein ganz positiver Impuls entstanden. Ist auch das jetzt gefährdet?
Das ist schwer zu sagen. Ich meine, ich weiß nicht genau, wie die Verpflichtungen der Investoren wie Intel oder ASMC sind. Ich denke schon, dass gerade aus Arbeitskräftesicht das keine guten Neuigkeiten waren, jetzt auch für diese Großansiedlungen. Und man muss natürlich auch sagen, dass der Hauptgrund für diese Ansiedlungen eben nicht die tolle Politik in Ostdeutschland Wohlstand oder die tolle Infrastruktur waren, sondern doch schon sehr stark die sehr, sehr hohen, historisch absolut höchsten Subventionen, die der Staat gezahlt hat.
Sie haben das ja vorhin gesagt, in Ostdeutschland fehlen besonders viele Fachkräfte. Das schränkt also die Wachstumschancen für die Länder ohnehin ein. Wollen jetzt noch weniger gut ausgebildete Menschen dorthin, nicht zuletzt aus dem Ausland?
Ich denke schon. Es ist ja so, dass junge, gut ausgebildete Menschen ein knappes Gut sind und nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa oder überhaupt auf der Welt. Und diese Menschen können sich aussuchen, wo sie hingehen wollen. Und da macht es natürlich eine starke rechtspopulistische Partei, die über Remigration redet und ähnliche Dinge, nicht wirklich attraktiv, dorthin zu gehen. Man muss ja auch bedenken, dass junge, neue Unternehmen eher von jüngeren Leuten gegründet werden. Und die werden wahrscheinlich diese Gründungen dann eher woanders machen und nicht in Ostdeutschland. Insofern denke ich schon, dass das ein ganz schlechtes Signal ist. Insbesondere dann, wenn es eben auch bei den Landtagswahlen so kommt.
Müssen Unternehmen aus Ihrer Sicht sich klarer positionieren? Ich frage jetzt deswegen, weil zum Beispiel gestern Silicon Saxony, also diese Interessenvertreter der Halbleiterindustrie in Sachsen, wo ja eben viele Großansiedlungen stattfinden, sich gar nicht geäußert hat. Jenoptik wollte das Ergebnis nicht bewerten. Ist es zu heikel für Unternehmerinnen und Unternehmer, sich da klar zu positionieren?
Aus meiner Sicht kann ich nachvollziehen, dass Unternehmen, die mit einer Region relativ stark verwachsen sind, die jetzt auch nicht ohne weiteres ihren Hauptsitz oder ihre Produktionsstandorte so leicht verlegen können, dass die natürlich vorsichtig sein werden, um es sich nicht mit der Politik zu verderben. Ja, ich denke, da ist eine gewisse Vorsicht, einfach deshalb, weil man Angst hat, dann Probleme zu bekommen, wenn die Ergebnisse bei den Landtagswahlen so sind wie jetzt bei der Europawahl.
Andererseits werden die politischen Verhältnisse, wenn die bei den Landtagswahlen so fortgeschrieben werden, ja etwas instabiler. Und instabile politische Verhältnisse haben ja immer negative Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort. Das wird ja noch komplizierter in Zukunft. Also wäre das nicht an der Zeit, dass Unternehmen da klarer sagen, was sie brauchen für diesen Wirtschaftsstandort?
Jetzt haben sie sich vielleicht nicht zu dieser Wahl geäußert, aber ich denke, dass sie sich allgemein schon positioniert haben in Bezug auf eben, wie wichtig Einwanderung sein wird, wie wichtig die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt ist, wie wichtig der Euro ist, also all die Positionen gegen der AfD. Das haben Unternehmerverbände schon gesagt in der Vergangenheit. Sie sind vielleicht jetzt vorsichtig, einfach weil sie wirklich Angst haben, dass sie am Ende dann doch mit einer Landesregierung zusammenarbeiten müssen, die viele Dinge völlig anders sieht.
Also fassen wir nochmal kurz zusammen. Wenn ich Sie richtig verstehe, werden die ostdeutschen Bundesländer mit einer starken AfD weniger attraktiv für Unternehmen, sowohl für welche, die schon da sind, als auch welche, die sich da potenziell hätten ansiedeln wollen. Wie erklären Sie sich, dass Menschen bei ihrem Wahlverhalten gegen ihre eigenen Wirtschaftsinteressen abstimmen?
Das ist ja interessant. Ich meine, das ist ja ein globales Phänomen. Ich meine, die für Brexit gestimmt haben, leiden am meisten unter dem Brexit. Die für Trump stimmen, leiden am Ende am meisten unter der Politik von Herrn Trump. Das ist ein globales Phänomen, ganz interessant. Aber ich glaube, es hat einfach damit zu tun, und das sieht man auch daran, dass ja die CDU am Ende gar nicht so schlecht abgeschnitten hat bei dieser Wahl, dass es schon sehr stark eine Proteststimme ist gegen die wahrgenommene Ineffizienz der gegenwärtigen Regierung. Das sieht man ja übrigens auch bei der Sarah Wagenknecht, dem Sarah Wagenknecht-Erfolg, also über zweistellig zum Teil. Eine Antwort ist schon vielleicht doch für die Ampelregierung, eine bessere Politik zu machen und die Politik, die sie macht, besser zu verkaufen. Ich denke, dass das tatsächlich tendenziell dann diese Stimmenanteile doch auch wieder reduzieren kann.
Das sagt Rein Kropp, der Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle. Danke Ihnen, Herr Kropp.
Vielen Dank.
Die meisten Deutschen, die online bestellen, bestellen auf Rechnung oder sie bezahlen mit PayPal. Das macht jeder Dritte. Nur die deutschen Banken, die haben davon gar nichts. Denn PayPal ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Seit 10 Jahren ungefähr versuchen die deutschen Banken und Sparkassen gegenzuhalten mit einem eigenen Bezahlservice GiroPay bzw. PayDirect. PayDirect. Jetzt berichten mehrere Zeitungen, dass die deutschen Geldinstitute PayDirect noch diese Woche aufgeben wollen, denn die Kunden wollen es einfach nicht. Micha Erhardt berichtet.
Die letzte Mitteilung über das Bezahlsystem Giropay stammt aus dem April und kündet von Erfolg. Man habe den Tankstellenbetreiber Esso gewinnen können und setze damit den Wachstumskurs fort. Nur, Wachstum ist relativ. Giropay und die dahinterstehende Gesellschaft PayDirect hatten zuletzt einen Marktanteil von nur 0,4%. Das haben die Handelsforscher am EHI, Retail-Institut in Köln, errechnet. Das ist ein verschwindend geringer Prozentsatz gegenüber dem weit verbreiteten Online-Bezahlsystem PayPal. Denn über PayPal bezahlten im vergangenen Jahr fast 30% aller Deutschen ihre Online-Einkäufe.
Man muss ja, wenn man in einen schon etablierten Markt reingeht, relativ spät eine geschickte Follower-Strategie haben im Vergleich zu den Pionieren, die den Markt eben relativ zeitnah bearbeitet haben,
sagt der Zahlungsexperte des EHI, Horst Rüther. Offenbar hat es Giropay bzw. PayDirect an dieser Geschicklichkeit gemangelt. 2015 hatten die deutschen Banken und Sparkassen sich mit ihrem Bezahldienst PayDirect, das dann mit Giropay fusioniert ist, auf den Weg gemacht. Nun heißt es aus dem Unternehmen auf Anfrage:
Aktuell gibt es Abstimmungen auf Gesellschafterebene zur Zukunft von Giropay respektive der PayDirect GmbH als Betreibergesellschaft.
Man werde informieren, sobald finale Entscheidungen getroffen sind. Allerdings berichtet das Magazin Finanzszene aus gut informierten Kreisen, dass das Ende des Online-Bezahlsystems der deutschen Kreditwirtschaft schon in dieser Woche besiegelt werden soll. Das Problem von Alternativen gegenüber etablierten Online-Zahlungsdienstleistern wie PayPal ist zum einen, dass in der Online-Welt der Trend gilt, the winner takes it all. Dass also die Pioniere sich fest etablieren und so eine starke Anziehungskraft auf weitere Kundschaft ausüben. Zum anderen müssen Alternativen grundsätzlich etwas besser sein als die etablierte Konkurrenz, wenn sie als App bei Verbrauchern punkten wollen.
Da fragt sich dann natürlich der Verbraucher irgendwann, warum muss ich mir jetzt noch die nächste App runterladen? Ist nicht das, was ich brauche, eigentlich schon abgedeckt mit denjenigen, die es bereits gibt, wo ich bereits ein Konto habe?
So die Referentin für digitales Banking beim Digitalverband Bitkom, Sarah Palurovic. Das mutmaßliche Aus für Giropay kommt kurz vor dem Beginn einer europäischen Zahlungsinitiative mit Namen Vero, die 16 europäische Banken und Finanzdienstleister Ende Juni an den Start schicken wollen. Das macht die Annahme umso plausibler, dass der Versuch Giropay im Gegenzug von deutschen Banken eingestellt wird. Ob und wie stark sich die europäische Alternative dann allerdings etablieren oder gar gegenüber den Platzhirschen, vorwiegend aus den USA, durchsetzen kann, muss sich erst zeigen.
Micha Erhardt über Giropay kurz vor dem etwaigen Aus. Die Kolleginnen und Kollegen in den Wirtschaftsredaktionen der Zeitungen, die beschäftigt genau wie uns, was die Europawahl wirtschaftlich nach sich zieht. Die Wirtschaftswoche sieht das Signal für einen Wandel.
Der grüne Mainstream in Europa ist ebenso wie der Green Deal in den Hintergrund gerückt. Krieg, Energiepreisexplosion, Inflation und eine grassierende Unsicherheit über die Folgen und das Tempo der ökologischen Transformation in der Industrie haben die politischen Gewichte verschoben. Gewachsen ist auch die Sorge, dass Europa im Muskelspiel der Supermächte zwischen China und den USA zerrieben wird. Zur Selbstbehauptung sind daher mehr Wettbewerbsfähigkeit und eine Entlastung der europäischen Wirtschaft vonnöten. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung folgert aus der Wahl, dass die Ampelparteien hierzulande nicht als strahlender Sieger hervorgehen werden, galt als gesetzt. Dass auch in anderen Ländern Parteien vom rechten Rand im Aufwind sind, war ebenso bekannt. Und doch hat diese Europawahl Märkte derart bewegt, wie es bei nationalen Urnengängen nicht immer der Fall ist. Das lag nicht nur daran, dass die Ankündigung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Neuwahlen noch in diesem Monat auszurufen, Schockwellen bis hin zur japanischen Börse auslöste. Europakritische Kräfte sind auf dem Vormarsch. Das schlägt auf die Märkte durch und drückt den Kurs des Euro. Europa muss Partikularinteressen in den Hintergrund stellen, als Einheit auftreten, wie die USA oder China auch. Dann können auch die Kurse europäischer Aktien, die derzeit historisch günstig sind, ihr volles Potenzial heben. Dann kann der Euro seinen fairen Wert, insbesondere auch gegen den Dollar, abbilden.
Und das war die Wirtschaftspresseschau. Damit verabschieden wir uns von der Wirtschaftsredaktion. Ich darf Ihnen noch Deutschland heute empfehlen. Gleich kommt hier Claudia Henn und übernimmt meinen Platz. In ihrer Sendung geht es um die EM-Fanmeile in Berlin. Es gibt Kritik am riesigen Kunstrasen, der dort ausgerollt wird. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Tschüss.